Wir stehen immer noch in den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3. Wir haben letztes Mal bereits mit Philadelphia begonnen. Heute noch den Schluss, dann kommt Laodicea dran. Ich schlage vor, zu Beginn lesen wir zusammen nochmals Offenbarung 3, Vers 7, das ganze Sendschreiben an Philadelphia und danach an Laodicea. Wer liest am Mikrofon?
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass die sieben Sendschreiben eine prophetische Bedeutung haben, neben ihrer wörtlichen Bedeutung an sieben Gemeinden gerichtet zur Zeit von Johannes um 95 nach Christus. Wir haben gesehen, dass die Reihenfolge der Sendschreiben genauso entspricht, wie die Kirchengeschichte bis heute verlaufen ist. Wir können also die ganze Kirchengeschichte in sieben Epochen einteilen. Und wir werden dann gleich sehen, und danach kommt die Entrückung. Und effektiv ist es heute schon so, dass wir die Entwicklung der Kirchengeschichte beobachten können bis Laodicea. Also wir sind in dieser Zeit bereits angelangt und werden gleich dann sehen, wie es weitergeht mit der Entrückung ab Kapitel 4. Das Sendschreiben an Ephesus, nur kurz als Zusammenfassung, beschreibt die Gemeinde am Ende des apostolischen Zeitalters die aber bereits ihre erste Liebe zum Herrn verlassen hat. Äußerlich alles noch recht gut, aber das innere Brennen für den Herrn wurde aufgegeben. Und der Herr ruft zur Umkehr auf. Danach haben wir gesehen, das Sendschreiben an Smyrna beschreibt die verfolgte Gemeinde, und zwar aus der apostolischen Zeit, erstes Jahrhundert, bis zur konstantinischen Wende. Unter 10 römischen Kaisern gab es Wellen schrecklicher Christenverfolgung bis also 311, da kam dann die Wende. Und diese Zeit der Verfolgung wird da in Smyrna beschrieben, und der Herr macht den Märtyrern Mut, sie sollen treu sein bis in den Tod und werden dann den Siegeskranz des Lebens bekommen. Dann haben wir mit Pergamus, ab Kapitel 2, Vers 12, die Zeit der konstantinischen Wende, wo Schwert und Altar miteinander verbunden wurde. Oder mit anderen Worten klar gesagt, die Kirche, die Gemeinde hat sich mit dem Staat verbunden. Und darum sagt der Herr, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Aber wir haben auch Positives gesehen aus diesem Zeitalter. Das waren ja die großen Kämpfe um die Lehrfragen, wer ist Jesus Christus? Und glücklicherweise hat in dieser Zeit letztlich der Kampf um die Wahrheit eben zum Sieg geführt. Und der Herr sagt in diesem Sendschreiben auch, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Aber wir haben gesehen, in diesem Sendschreiben wird bereits angedeutet, wie Aberglaube, Götzendienst in die Kirche hineingekommen ist, genau wie es damals im 4. Jahrhundert in schrecklicher Weise geschehen ist. Und das führt uns dann zu Thyatira. Da haben wir die päpstliche römische Kirche gesehen, wie sie sich entwickelt hat durchs Mittelalter hindurch. Und der Herr sagt, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, und sie will nicht Buße tun. Es war eine sehr lange Zeit, Jahrhunderte hat es gedauert. Der Herr hat Zeit. Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und es ist nicht geschehen. Und das führt uns dann eben zu Sardes. Da haben wir die Reformation als Werk Gottes gefunden. Und zwar eben die aus gewissermaßen aus Thyatira hinaus sind und wieder die Wahrheit des Wortes Gottes, die Grundsätze der Wahrheit gefunden haben. Aber der Herr sagt in Vers 3, Kapitel 3, Vers 3, schon Vers 2, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Leider gab es mit diesem göttlichen Werk der Reformation auch schnell einen politischen Niedergang. Und der Herr sagt, eben als Ermahnung, Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Aber wir sehen in der Kirchengeschichte, wie dann bald in der weiteren Zeit immer mehr die Grundsätze der Reformation verlassen und aufgegeben wurden. Und dann führt uns das zu Philadelphia, was wir letztes Mal begonnen haben. Das beschreibt prophetisch den Aufbruch der Freikirchen im 18. und besonders 19. Jahrhundert. Wir haben gesehen, der Name Philadelphia ist schon vielsagend, bedeutet Bruderliebe. Man hat entdeckt, was eigentlich auch schon die Reformatoren entdeckt haben. Die Reformatoren haben entdeckt, es gibt das allgemeine Priestertum. Alle Gläubigen sind Priester. Es gibt nicht einen Klerus und die Laien. Aber irgendwie hat man es dann doch nicht umgesetzt in die Praxis. Und mit dieser neuen Bewegung, 18. und 19. Jahrhundert, haben wir wieder neu entdeckt, alle Gläubigen sind Geschwister, Brüder. Und damit sind die Schwestern auch eingeschlossen. Und darauf wurde plötzlich viel Wert gelegt. Und der Herr sagt in Vers 8, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Und wir haben gesehen, diese Türe wurde geöffnet, im 18. und ganz besonders im 19. Jahrhundert, die Türe der Mission. Da hat man entdeckt, dass der Missionsbefehl ja noch lange nicht erfüllt ist und dass man so viele Gebiete der Welt einfach vernachlässigt hat in der vergangenen Kirchengeschichte. Und so brach dieses Bewusstsein der Weltmission auf. Und in Zahlen ausgedrückt, die Bibel war 1800 in etwa 70 Sprachen übersetzt, bereits 1830 in etwa 156 Sprachen. Das heißt also, in diesen 30 Jahren der Erweckung im frühen 19. Jahrhundert wurde auf diesem Gebiet mehr geleistet als in Jahrhunderten zuvor. In 1800 Jahren zuvor. Und das ist auch weitergegangen bis heute. Wir wissen, die Bibel ist heute in wenigstens zu teilen, übersetzt in über 2500 Sprachen. Und auf CD kann man biblische Botschaften heute haben in 6000 Sprachen und Dialekten. Also der Herr sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Er stellt sich vor bei diesem Sendschreiben als der, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der Schlüssel Davids, das ist der Schlüssel des Königs zu den Schätzen des Königshauses. Das ist der Schlüssel der höchsten Autorität. Und damit hat der Herr aufgeschlossen. Und er verheißt, niemand kann das verschließen. Und so ist diese Tür offen geblieben bis heute. Und dann weitere Kennzeichen, die wir schon gesehen haben. Der Herr sagt, du hast mein Wort bewahrt. Vers 8 am Schluss. Und man muss sagen, in dieser Bewegung wurde das, was die Reformatoren bereits entdeckt hatten, allein die Schrift und zurück zur Schrift noch mehr umgesetzt. Und zwar so, dass man noch ein viel tieferes und intensiveres Bibelstudium betrieben hat als zuvor. Und eben nicht nur diese Teile der Bibel entdeckt hat, die schon die Reformatoren entdeckt hat, sondern auch den Rest. Und darum gibt es aus dieser Zeit auch so viele ausgezeichnete Kommentare zur ganzen Bibel und zu allen Bibelbüchern. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also auch gerade was die Lehre betrifft über Jesus Christus, wer er ist als ewiger Sohn des Vaters und seine Gottheit, seine vollkommene Menschheit, das wurde noch mehr entdeckt und entfaltet. Das kann man in den Kommentaren wunderbar dokumentieren. Und weiter sagt der Herr, Vers 10, wer liest das vor? Nochmals.
Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren bei der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen.
Jawohl. Also hier macht der Herr die Verheißung an die Gemeinde, die eben auf den Herrn gewartet hat, sein Kommen erwartet hat. Weil du das Wort meines Ausharrens oder des Ausharrens auf mich, kann man auch übersetzen, bewahrt hast. Und das ist ja auch etwas Erstaunliches. Genau im 19. Jahrhundert wurde die Wahrheit der Wiederkunft Christi wieder ganz neu auf den Leuchter gesetzt. Und dabei hat man auch entdeckt, wieder neu aus der Schrift, dass es das Kommen des Herrn Jesus gibt für die Gläubigen, die Entrückung der Gemeinde, und das Kommen des Herrn Jesus mit allen Gläubigen am Ende der Drangsalszeit. Das hat man auch früher, kann man in den Schriften der sogenannten Kirchenväter nachweisen, hat man das gekannt, aber das ist verloren gegangen. Und es wurde nur noch neblig, irgendwie am Ende der Zeit kommt Christus zurück. So geglaubt. Aber da hat man das wieder neu aus dem Wort entdeckt, diesen Unterschied. Und der Herr sagt, eben gerade weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, gibt dir eine Verheißung. Und zwar welche Verheißung? Können wir das zusammen jetzt erarbeiten?
Die Bewahrung vor der Stunde der Versuchung.
Gut, das ist jetzt einfach zitiert, wie der Bibeltext das sagt. So muss man vorgehen. Und jetzt die Erklärung, was bedeutet diese Verheißung?
Dass die Gemeinde vor der Trübsal erdrückt wird.
dass die Gemeinde vor der Trübsal entrückt wird. Also ich lese jetzt hier nichts von Trübsal.
Ja, aber die Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommt, ist ja die Trübsalzeit.
Die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, das weist hin auf die Zeit der größten Versuchung. Nicht wahr? Stunden der Versuchung gab es viele in der Weltgeschichte seit dem Garten Eden. Aber hier wird gesprochen über die Stunde der Versuchung. Das ist also die Epoche, übrigens Hora im Griechischen bedeutet Stunde oder Zeitepoche. Diese Zeitepoche der größten Verführung und Versuchung, das ist die Verführungszeit des Antichristen. Wenn er kommt, um mit Zeichen und Wundern, wie man sie bisher noch nie gesehen hat, die Menschheit zu verführen. Wir finden dann später in Offenbarung 13 zwei Beispiele. Er wird Blitze vom Himmel herabholen können. Und zweitens ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Nicht wahr? Im Alten Testament war ein Blitz vom Himmel war der Beweis für den wahren Gott. Wenn wir denken an den Gottesbeweis auf dem Karmel bei Elia. Die Baalspriester konnten schreien und toben, wie sie wollten, und sich ritzen und tanzen und ausgelassen herumspringen. Hat alles nichts genützt. Baal, der Blitz- und Regengott der Kananiter, konnte keinen Blitz vom Himmel senden. Und dann hat Elia ganz nüchtern, vertrauensvoll, kurzes Gebet gesprochen. Und dann kam das Feuer vom Himmel. Und ganz Israel sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 1. Könige 17. Das war also der Beweis für den wahren Gott. Und jetzt sehen wir, in der Zeit, in der Stunde der Versuchung, wird alles auf den Kopf gelegt. Und zwar so, dass der Antichrist das Zeichen für den wahren Gott war, wird er tun können zur Verführung der Menschen. Und das Zweite, ein starkes Argument gegen Götzendienst ist ja, dass die Götzen in der ganzen Welt, in Indien und in allen asiatischen Ländern und in Afrika und Südamerika und wo auch immer, die haben normalerweise alle einen Mund. Ich habe schon so viele Götterbilder gesehen und kein einziger Mund spricht. Die sind alle stumm. Und so sagt Psalm 115, dass eben die Götter der Heiden nichts können. Sie haben Augen, sie können nicht sehen, sie haben Ohren, können nicht hören, sie haben Füße, können nicht gehen, sie haben einen Mund, können nicht sprechen. Und nun, der Antichrist wird ein Götzenbild machen, das spricht und verlangt, dass alle, die es nicht anbeten, getötet werden. So, Schluss von Offenbarung 13. Das ist die Stunde der Versuchung und der Herr gibt der Gemeinde hier die Verheißung, ich werde dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung. Und ich glaube, wir haben das letztes Mal noch besprochen, nicht wahr? Es gibt ja solche, die möchten dann übersetzen, ich werde dich bewahren, aus der Stunde. Und was war das Argument dagegen, dass man übersetzen muss mit, ich werde dich bewahren, vor? Weil das griechische Wort ek in meiner Bibel mit vor übersetzt, kann effektiv aus heißen. Aber es ist ja nicht so, dass man beim Bibelübersetzen einfach so übersetzen kann, was man lieber hat. Solche, die gerne in die Drangsal kommen, die übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde, und solche, die nicht gerne hineinkommen, die übersetzen mit, ich werde dich bewahren vor der Stunde. Was ist das Argument gewesen letztes Mal? Können wir das noch kurz wiederholen? Das ist ganz wichtig.
Bewahren kann man nur etwas, das noch nicht drin ist.
Ja, ganz genau. Also das die Verknüpfung bewahren, Eck, das ist der Schlüssel. Wenn man ein Kind bewahrt, dass es irgendwo in einen Swimmingpool hineinfällt, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Aber wenn es schon drin ist, kann man es nicht mehr aus dem Wasser bewahren. Dann müsste man schon sagen, aus dem Wasser retten. Und so kann man also, würde hier stehen, so, Eck. Dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Aber es steht eben Tereo-Eck, bewahren, und dann muss man übersetzen vor. Eben so durch den Zusammenhang bekommen die Wörter eben eine spezifische Bedeutung. Man kann nicht die Bibel einfach mit dem Wörterbuch übersetzen. Da kommt man nirgends hin. Und so muss man also auch hier ganz eindeutig übersetzen, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, ja gut, aber das ist einfach eine Verheißung, dass der Herr die Gläubigen dann vor der Versuchung des Antichristen bewahrt. Was kann man da sagen? Die Gläubigen kommen schon rein, aber die werden dann bewahrt werden vor der Versuchung. Das ist die Aussage. Wie kann man das widerlegen? Ja, die Bewahrung ist ja auf die Zeit bezogen, nicht auf die Versuchung. Der Herr sagt nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also der Herr bewahrt, dass die Gläubigen nicht in diese Epoche des Antichristen hineinkommen. Das ist der Punkt. Und Frau Ritschel hat ja schon gesagt, das heißt also, wir werden bewahrt werden, die Gläubigen der Gemeinde, vor der großen Drangsalszeit. Und da habe ich gesagt, ja, aber da steht nichts von Drangsal. Da hat sie gesagt, ja, das ist ja eingeschlossen in dem Ausdruck, die Stunde der Versuchung. Und sogar noch mehr ist gesagt. Denn wenn der Antichrist kommt, offenbar wird, auf der Weltgeschichte auftritt, er könnte jetzt schon leben, aber niemand weiß, wer es ist. Wenn er offenbar wird, dann wird er mit seinen Zeichen und Wundern kommen. Und die Massen verführen. Aber das ist noch nicht die Drangsalszeit. Er tritt also schon vorher auf und die Drangsalszeit kommt nachher. Wenn der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, dann sagt das sogar noch mehr, als die Gemeinde wird bewahrt vor der großen Trübsalszeit. Sie wird sogar noch vor einer Epoche davor bewahrt. Überhaupt vor der Zeit, wenn der Antichrist als Verführer auftritt. Dazu sollten wir 2. Thessalonicher 2 aufschlagen. Und der Hintergrund des 2. Thessalonicher Briefes ist ganz interessant. Im ersten Brief hat Paulus kurz nach der Bekehrung der Thessalonicher in jedem Kapitel über die Wiederkunft Christi geschrieben. Und zwar einmal über die Wiederkunft Jesu mit allen Heiligen und auch über die Wiederkunft Christi für alle Gläubigen. Also er spricht über die Entrückung der Gemeinde, wo der Herr kommt, für die Gläubigen. Und wenn er als König dann erscheint, etwas später, kommt er mit allen Gläubigen. Und dann, kurz darauf sind ihr Lehrer auf Besuch gekommen, nach Thessalonich, und die haben gesagt, schaut mal, ihr Thessalonicher, ihr werdet verfolgt und ihr leidet. Ihr habt Drangsal. Ihr seid bereits in der Drangsalszeit. Und das hat sie ziemlich durcheinander gebracht. Und deshalb hat Paulus einen 2. Thessalonicher Brief geschrieben und hat gezeigt, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt, obwohl Gläubige verfolgt werden können und durch Drangsal gehen, durch schwere Drangsal, ist das nicht die große Drangsal. In die kommen wir gar nicht rein. Jetzt lesen wir 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1 haben wir den ganzen richtigen Zusammenhang.
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da.
Ja, nur ganz kurz. Also der Apostel Paulus sagt, Brüder, ihr sollt im Blick auf die Wiederkunft Jesu für die Gläubigen, da spricht er die Entrückung an, im Blick auf dieses Thema der Wiederkunft Christi und wie wir dann zu ihm in den Himmel versammelt werden, da sollt ihr ja nicht durcheinander gebracht werden. Und zwar gab es eben verschiedene Möglichkeiten, wie sie durcheinander gebracht werden konnten, nämlich, was sagt ihr, Vers 2? Jawohl. Durch Geist bedeutet, da kommen ihr Lehrer und sagen, so spricht der Herr. Ja, das ist durch Geist. Falsche Propheten. Und dann zweitens, weder noch durch Wort. Was bedeutet das? Ja, das sind also solche Irrlehrer, die als Bibellehrer auftreten und sagen, so sagt es das Wort. Ja? Und drittens, durch Brief, und zwar eben durch gefälschte Briefe. Weder durch Brief als durch uns. Diese Irrlehrer waren so dreist, dass die ihre Lehre noch unterstrichen haben, indem sie im Namen von Paulus einen Brief geschrieben haben. Wahnsinn, nicht? Und jetzt schreibt der Apostel Paulus ihnen den zweiten Thessalonicher Brief, um diesen falschen Brief zu widerlegen. Aber wie konnten denn die Thessalonicher wissen, dass jetzt dieser Brief der richtige war? Von Paulus.
Vielleicht, weil er zum Schluss schreibt, dass er mit eigener Hand unterschreibt.
Ja, und das ist ja genau der Fall. In 2. Thessalonicher 3 liest jemand Vers 17.
Der Gruß mit meine des Paulus Hand, das ist ein Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Ja, also in jedem Paulusbrief wurde eigenhändig unterschrieben, dieser letzte Gruß. Und so konnten die Thessalonicher den ersten Thessalonicher Brief nochmals hervorholen, vergleichen, oh, das ist genau die gleiche Schrift am Schluss wie beim zweiten Thessalonicher Brief. Also war der zwischendrin eine Fälschung. So, ganz einfach. Und jetzt sagt er, also lasst euch da nicht durcheinander bringen, als ob der Tag Christi schon da wäre. Gewisse andere Übersetzungen haben der Tag des Herrn, nicht wahr? Also der Mehrheitstext hat bezeugt klar, also die Masse der Handschriften, der Tag Christi. Aber es bedeutet dasselbe. Der Tag des Herrn, der Tag Christi, das ist der Tag des Messias, der Tag, wenn der Herr kommt, um das Gericht über die ganze Welt zu bringen. Das weist also hin auf sein Kommen als König, aber ganz wichtig, da sehen wir aus Zephania 1, die Gerichte der großen Drangsalszeit, die werden in Zephania 1 bereits als der Tag des Herrn bezeichnet. Gewissermaßen wie, wenn man den Sonnenaufgang beobachtet am Morgen, da kommt das Licht über den Horizont, man sieht noch keine Sonne. Ja? Und dann, es geht noch ein bisschen, und dann plötzlich kommt die Sonnenscheibe über dem Horizont hoch. Und das Kommen des Herrn Jesus wird in Malachi 3 ganz am Schluss verglichen mit, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Das ist das Wiederkommen des Herrn. Aber bereits, also das Licht davor wird bezeichnet als Tag des Herrn. Und das ist diese große Drangsalszeit. Und jetzt sagt also der Apostel Paulus, im Blick auf die Entrückung, lasst euch nicht durcheinander bringen durch falsche Lehrer, die sagen, Jetzt ist schon die Drangsalszeit. Jetzt sind wir drin. Und wenn wir gleich sehen, jetzt macht er klar, dass die Gläubigen gar nicht in diese Zeit hineinkommen. Wer liest weiter?
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran?
Ja, das reicht schon mal bis hier. Jetzt sagt er also, das kann gar nicht sein. Zuerst muss nämlich was geschehen?
Der Abfall.
Und zweitens? Der Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist der Antichrist. Der muss zuerst kommen und erst dann kann überhaupt die große Drangsal, der Tag des Herrn, der Tag des Christus, kommen. Jetzt, Was ist gemeint mit Abfall? Ist das Müll?
Glaubensabfall natürlich.
Glaubensabfall, genau. In Französisch sagt man l'apostasie. Das ist genau das Wort wie hier im Griechischen, apostasia. Aber es ist immer ein Problem, wenn man das auf Französisch erklärt. Die meisten Leute kennen das Wort gar nicht mehr, apostasia. Und bei uns ist das auch ein bisschen schwierig, obwohl Abfall eben deutsch ist. Aber da hat mir schon mal ein Perser dann bei einem Vortrag gefragt, ist damit Müll gemeint? Nein, Abfall heißt abfallen von der Bibel, von Gott, von seinen Geboten. Natürlich ist das auch Müll. Aber eben, das ist gemeint. Der Abfall muss kommen. Und abfallen kann man ja nur von dem, was man einmal gekannt hat, was da war. Da geht es also nicht um die Heiden, um die unerreichten Völker, sondern bei diesem Abfall geht es um die Christenheit. Innerhalb der Christenheit wird es ganz am Schluss der Kirchengeschichte zu einem massenhaften Abfall kommen, wo die Menschen sich von der Bibel, von Gott, von den biblischen Normen massenweise abwenden. Und das ist auch schon in Erfüllung gegangen. Ab wann ist, natürlich der Prozess hat ganz stark schon eingesetzt in der Aufklärungszeit, aber das hat sich alles weiter fortgesetzt. Das war eine geistesgeschichtliche Entwicklung, aber der richtige Abfall, sodass dann Millionen sich ganz bewusst abgewendet haben von der Bibel, von Gott, von seinen ethischen Normen, das ist geschehen in den 60er Jahren. Die sogenannte 68er Revolution, die markiert wirklich diesen Punkt, wo Millionen ganz bewusst abgefallen sind. Und natürlich, das wirkt jetzt alles weiter. Die haben damals versprochen, wir machen den Gang durch die Institutionen. In der Zwischenzeit sind die überall hoch raufgekommen, in allen Gremien, überall in der Politik sind die da. Das sind die Gottlosen, die versuchen, die ganze Gesellschaft eben zu transformieren in, sie sagen jetzt nicht mehr eine Revolution, sie sagen oft einfach eine sukzessive Umgestaltung. Aber das Ziel ist das marxistische neue Zeitalter. Sagen Sie alles nicht mehr. Die sind in der Zwischenzeit schlauer geworden. Die haben früher alles veröffentlicht, man hat genau gewusst, was das Programm ist, was kommt. Und heute sind die hinterhältig am Werk. Und geben sich kaum mehr zu erkennen. Man muss das wirklich durchschauen, was da abgeht, um eben die ganze Masse zum völligen Abfall hinzuführen. Und das hat eben hingeführt bis heute zum Gender Mainstreaming, wo man den Abfall sogar, nicht nur den Abfall vom Evangelium, sondern sogar den Abfall vom Schöpfergott. Also man sagt, der Mensch ist gar nicht einfach so festgelegt auf Mann und Frau. Sondern das haben die Menschen konstruiert und das müssen wir aufbrechen, um eben eine ganz neue marxistische Gesellschaft aufbauen zu können. Und wir müssen alle sexuellen Normen, die immer noch nach ihrer Ansicht dummerweise doch in den Köpfen noch vorhanden sind, die muss man alle kaputt machen. Und darum muss man im Kindergarten den Kindern bereits Perversion beibringen. Und mit Perversion meine ich die Verdrehung der biblischen Werte. Und dieser große Abfall ist voll im Gang. Aber was noch nicht geschehen ist, der Mensch der Sünde, der ist noch nicht gekommen. Der wird dieser Entwicklung schließlich noch die Krone aufsetzen. Dieser Mann kommt noch. Also, und Paulus sagt, ihr seid nicht in der Drangsal, geht gar nicht. Der Tag des Herrn, der Tag des Christus, kann gar nicht kommen. Zuerst muss der Abfall kommen, dann muss der Mensch der Sünde kommen. Und von dem Antichristen haben wir bereits gelesen, er wird sich dann sogar als Gott ausgeben. Er wird sich in den dritten Tempel in Jerusalem setzen. Der wird ja schon vorbereitet, dieser Tempel. Und sich darstellen, er sei Gott. Der Bau wird übrigens vorbereitet. Ich habe auch schon die Altarsteine gesehen auf dem Nachbarhügel. Wir sind also bereit, sobald irgend die Gelegenheit kommt, werden die Steine rübergebracht, aufgebaut, die ersten Opfer werden gebracht. Ja, also wir sind wirklich vorbereitet auf das, was kommt in der Entwicklung. Und jetzt liest du nochmals, Roland, ab Vers 5. Erinnert ihr euch?
Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.
Jawohl, also da ist etwas, was zurückhält, dass der Antichrist offenbar werden kann. Und das hat der Paulus bei ihnen auf Besuch gesagt. Und jetzt sagt er es im Brief nicht mehr. Da haben sich schon viele den Kopf zerbrochen und gesagt, ah, hätte er doch nochmals geschrieben, was er ihnen gesagt hatte. Also diese jungen Gläubigen, die wussten es, und viele gescheite Leute, die das lesen, die sagen sich, ich weiß es einfach nicht. Was ist es?
Der Heilige Geist.
Ja, der Heilige Geist, aber das ist ja tatsächlich, was zurückhält.
Die Gemeinde, aber der ist ja in der Gemeinde.
Ja, aber die Gemeinde ist ja weiblich. Und auf Griechisch auch, Ekklesia.
Die guten Werke von der Gemeinde. Also die Werke, die der Heilige Geist.
Ja. Es geht noch einfacher. Was heißt Geist, Heiliger Geist auf Griechisch? To Pneuma. Und To ist sächlich. Also, das ist jetzt eben Gender. Gender, das ist das grammatikalische Geschlecht, oder? Wie das Fräulein. Das Fräulein, das ist weiblich, also biologisch. Aber als Gender ist es sächlich. Und nicht immer ist das grammatische Geschlecht das gleiche wie das biologische Geschlecht. Ihr seid in Deutschland überzeugt, dass man sagen muss, die Butter. Und wir wissen ganz genau in der Schweiz, dass das richtig ist, der Butter. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir glauben, dass der Butter ein Mann ist. Und ihr glaubt ja auch nicht, dass die Butter eine Frau ist. Das ist nur Gender. Das ist eben nicht das gleiche wie Sex. Ja? Und das wollen die Gender Mainstreamer. Die wollen uns beibringen, wir seien eigentlich alle nur Gender. Und das kann man drehen. Ja? Da kann man aus dem Fräulein eben der Fräulein machen. Und umgekehrt. Aber das ist wirklich die Torheit pur. Das ist wirklich das letzte Stadium, kann man sagen, von Abfall. Aber eben, grammatikalisch ist Geist to Pneuma. Und das ist nun hier so grammatikalisch konstruiert. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Dass er, der Antichrist, zu seiner Zeit geoffenbart werde. Nicht geboren. Geoffenbart. Also geboren könnt ihr schon sein, nur niemand weiß es. Aber wenn er offensichtlich eben auftritt, dass man ihn erkennen kann, dann wird er geoffenbart. Und das wird zurückgehalten durch den Heiligen Geist. Weiter, Vers 7, Roland.
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Hier steht aber der bei mir.
Ja, bei mir auch.
Ja, bei mir auch. Ja, also zuerst sagt der Apostel Paulus, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. Die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen haben immer zu tun mit dem Zeitalter der Gemeinde und offenbaren Dinge, die man im Alten Testament noch nicht wissen konnte. Alle Geheimnisse, das sagt uns Epheser 3 ganz klar, Geheimnisse sind Wahrheiten, die früher verborgen waren in Gott und erst jetzt neutestamentlich geoffenbart worden sind. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist dieses Geheimnis. Das Böse, der Abfall, das Gesetzlose wird sich durch die ganze Geschichte der Christenheit hindurch entwickeln. Immer weiter, bis ganz am Schluss zum Abfall und dann zum Antichristen, der ganzen Entwicklung die Krone aufsetzt. Jetzt könnte man die Bibel, die Kirchengeschichte einmal so studieren: Wo ist überall das Gesetzlose und das Falsche eingedrungen in die Kirche? Und da kann man beginnen im ersten Jahrhundert, wo diese gnostischen Irrlehren kamen, diese Irrlehrer, die der Johannesbrief nennt, Antichristen, die die Gottheit des Herrn Jesus und seine wahre Menschheit geleugnet haben und so weiter, ihn als Sohn geleugnet haben. Und dann im zweiten Jahrhundert, wie man plötzlich gesagt hat, durch die Taufe wird ein Mensch für die Ewigkeit gerettet. Und das ist weitergegangen, bis man das Papsttum aufgebaut hat und so weiter, die Gesetzlosigkeit durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber ganz am Schluss soll es kommen zu einem Abfall. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ich glaube, man kann die Kirchengeschichte beschreiben in all dem Segen, den das Evangelium gewirkt hat, durch die Jahrhunderte hindurch. Man kann aber auch die andere Linie zeigen, wie diese Gesetzlosigkeit ständig da war. Und das ist wichtig, wenn uns Leute sagen, ja, schaut mal, die Geschichte des Christentums und diese Kreuzzüge und so weiter. Ja, wir wollten mir doch nicht sagen, das sei die Wahrheit. Da muss man erklären. Ja, das ist die Kirchengeschichte. Aber es geht ja um Jesus Christus. Und er ist der Maßstab. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen uns also an Jesus Christus messen und nicht an der Christenheit. Aber abgesehen davon, das ist genau die Bestätigung der Bibel. Das musste so kommen. All diese schrecklichen Verirrungen, das ist genau das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das sollte sich ständig entwickeln, bis am Schluss dann zum totalen Abfall. Und das haben wir heute. Und dann der Antichrist, den haben wir noch nicht. Also, liest nochmals Roland, Vers 7.
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden.
Ja, bis da. Und jetzt sehen wir, um deutlich zu machen, dass eben der Heilige Geist eine Person ist. Er ist Gott. Petrus sagt zu Ananias in Apostelgeschichte 5, der den Heiligen Geist belogen hat, sagt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und darum konstruiert er jetzt sinngemäß, eben nicht grammatikalisch, sondern sinngemäß, und sagt, nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und das heißt also, der Heilige Geist seit Pfingsten wohnt er in der Gemeinde und bei der Entrückung der Gemeinde geht er weg. Der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Er wird er weggehen. Und wenn er weggeht und nicht mehr hier auf Erden in den Gläubigen in der Gemeinde wohnt, dann ist die Bahn frei für den Gesetzlosen. Liest du nochmals und dann weiter. Vers 8.
Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird.
Jawohl, also wenn dann der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit mit allen Gläubigen, die zuvor entrückt worden sind, die müssen ja in den Himmel, damit sie dann wieder vom Himmel runterkommen können mit dem Herrn. Der Herr Jesus wird diesen Antichristen, wenn er kommt, nicht mal berühren. So unrein ist er. Aber er wird ihn verzehren mit dem Hauch seines Mundes. Puh, der ist weg. Durch den Hauch seines Mundes, oder durch sein Wort, ja, das ist auch der Hauch. Durch den Hauch seines Mundes vernichten, so ist das, durch sein Wort, durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und jetzt wird beschrieben, wer dieser Antichrist ist. Vers 9.
Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Jawohl, also dieser Antichrist kommt gemäß der Wirksamkeit des Satans. Das wird ein total satanischer Mensch sein. Natürlich, Hitler war das auch, aber der konnte keine Zeichen und Wunder tun. Hätte das auch noch gekonnt, muss man sich vorstellen, hätte da in Nürnberg noch Feuer vom Himmel runtergeholt. Unvorstellbar, nicht wahr? Aber das wird der Mann machen. Und trotzdem, wenn man gut zuhört, in Offenbarung 13, 11 heißt es, wird er beschrieben als ein Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm. Also wie wenn er der Erlöser wäre. Das, Jesus Christus wird ja 27 Mal in der Offenbarung Lamm genannt. Wie ein Lamm. Und dann wird aber gesagt, und seine Stimme ist wie die Stimme eines des Drachen. Also wenn man gut zuhört, merkt man, das ist ein satanischer Mensch. Äußerlich der Anschein, als sei das der Retter, aber man hört es, man muss nur zuhören. Das hat man damals in Nürnberg auch gemerkt. Ich meine, jeder, der diese Stimme hört, merkt sofort, das ist satanisch. Und der wird also kommen, nach der Wirksamkeit des Satans, in aller Macht und Zeichen, allen Zeichen und Wundern. Das sind genau die drei gleichen Ausdrücke, die verwendet werden für die apostolischen Zeichen. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 12, er habe sich als Apostel erwiesen, und zwar durch mächtige Taten, das ist da Macht, der gleiche Ausdruck, Zeichen und Wunder. Mächtige Taten, Zeichen und Wunder. Damit mussten die Apostel ausgewiesen werden als echte Apostel von Jesus Christus. Und am Ende sehen wir, kommen diese Zeichen, mächtigen Taten, Zeichen und Wunder zurück, aber durch den Antichristen. Aber der Zusatz ist wichtig. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Das heißt, es ist alles letztlich ein Betrug, eine Verführung. Und dann in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Da sehen wir, da geht es um die Christenheit, die Wahrheit gehört, gekannt hat, aber nicht angenommen hat, damit sie errettet würden. Und jetzt Vers 11, da sehen wir die Souveränität Gottes, wie er das Böse in der Hand hat. Wer liest Vers 11?
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Jawohl. So oft wird gefragt im Zusammenhang mit dem Unser Vater, wie soll man das verstehen? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, aber Gott führt doch nicht in Versuchung. Das heißt ja in Jakobus 1, dass Gott nicht zum Bösen versucht. Aber jetzt haben wir hier die Antwort. Gott lässt den Menschen, der nicht will, letztlich in den Irrtum fallen. Nicht er, nicht Gott verführt, aber er setzt nun kein Widerstand mehr dem Kommen der letzten Verführung. Und so geht der Heilige Geist weg, der zurückgehalten hat, und jetzt kann er kommen. Aber es ist noch stärker ausgedrückt. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Also in seiner Souveränität lässt Gott den Irrtum kommen. Und dann wird gesagt, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, wird also nochmals klar gesagt, diejenigen, die die Wahrheit gehört haben, die werden dann verführt werden. Keine Chance. Also jeder, der sich nicht bekehrt hat bis zu diesem Zeitpunkt der Entrückung, kann sich nachher nicht mehr bekehren. Aber wir werden noch sehen in Offenbarung 7, eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen wird sich in der Drangsalszeit noch bekehren und gerettet werden. Aber das sind alles Leute, die haben nicht das Evangelium gehört. Und gerade im Bereich der Christenheit, da sind die Menschen also so verantwortlich, weil sie haben gehört, sie haben die Bibel gehabt. Und wenn dieser Tag kommt, der Entrückung, dann kommt der Antichrist und da geht es nicht mehr. Und der Herr sagt der Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Liest jemand noch jetzt weiter auf Offenbarung 3, Vers 11? Das war Vers 10. Wer liest?
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme.
Jawohl. Übrigens, interessant ist, der Herr sagt den ganzen Erdkreis, über den ganzen Erdkreis kommt es. Weiß jemand, was auf Griechisch da steht? Wie? Ja. Oikumene. Können alle Griechisch? Oikumene ist, heißt einfach das bewohnte Festland. Hat also nichts mit Kreis zu tun. Die Bibel lehrt nirgends, dass die Erde eine Scheibe wäre. Das ist auf Deutsch so, Erdkreis. Aber Oikumene heißt eigentlich der bewohnte Teil der Erde. Das heißt, das bewohnte Festland. Aber das wurde vor 2000 Jahren im Griechischen ein fixer Ausdruck für das Römische Reich. Die Oikumene, das war eben das Römische Reich. Und darum steht in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, dass ein Erlass ausging von dem Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die ganze Oikumene. Und da hat er natürlich nicht die Indianer in Amerika, die kannte man gar noch nicht, eingeschrieben. Und auch nicht, was südlich war von Nordafrika. Schwarzafrika, das war auch quasi ein schwarzes Loch damals. Aber er hat eben das ganze Römische Reich eingeschrieben. Alle mussten einen Treueeid damals auf Kaiser Augustus, auf sein 25-Jahr-Jubiläum ablegen. Und nun ist interessant diese Stelle, dass der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über die ganze Oikumene. Das heißt also, das, was früher das Römische Reich war und später auch eben ganz besonders der Bereich, wo sich das Christentum am meisten entfaltet hat durch 2000 Jahre hindurch, dass dieser Bereich eben auch ganz besonders von dieser Verführung des Antichristen betroffen sein wird. Ja, und dann Vers 11.
Ich komme bald.
Ja.
Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme.
Jawohl. Also der Herr bringt das ganz klar in Verbindung mit seiner Wiederkunft. Ich komme bald. Was sagt ihr, wenn jemand sagt, ja, aber jetzt sind schon 2000 Jahre und da steht, ich komme bald, also es hat sich nicht erfüllt. Ja. Ja, und dann übersetzt es auf Klartext.
Wie?
Ich komme schnell, überraschend, ja. Schnell eilends. Es ist erchomaitachy. Das meint effektiv eben, ich komme schnell. Das Wort Dachü beschreibt die Art des Kommens, wie das Kommen ist. Ich komme nicht langsam, sondern plötzlich ist der Herr da. Wenn er kommt in den Wolken, wir posaunen nach 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15, 51 und folgende. Ganz überraschend, wenn es dann wirklich passiert. Ich komme schnell. Das ist also nochmals eine Verheißung auf sein Kommen für die Gemeinde, um die Gemeinde eben vor der Stunde der Versuchung zu bewahren. Und er sagt als Ermahnung, halte fest, was du hast. Also all das, was wir durch das eigene Bibelstudium, durch das, was wir von anderen gelernt, mitbekommen haben, aus guten Büchern gelernt haben, all diese Dinge nie aufgeben. Aber wir merken, wie wir oft immer wieder konfrontiert werden mit Widerstand und manchmal in Situationen kommen, wo man irgendwie geneigt sein könnte, gewisse Dinge, die man einmal erkannt hat aus der Bibel, irgendwie doch ein bisschen abzuschwächen oder Kompromisse zu machen. Und der Herr sagt, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Man wird nicht das Heil verlieren, aber den Lohn, den Siegeskranz. Und dann, das haben wir letztes Mal gar nicht betrachtet, jetzt kommt die weitere Belohnung für die, die da eben treu bleiben, in dem, was Philadelphia bedeuten. Was wird gesagt? Wer liest Vers 12 nochmals?
Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ich weiß noch, wo ich das gelesen habe als Kind. Mag mich noch genau erinnern. Also nicht als Jugendlicher, als Kind. Ich habe mir gesagt, aber ich möchte eigentlich nicht eine Säule werden. Ja, da haben wir zwei Säulen, ja? Ja, was bedeutet das? Und dabei ist es so eine wunderbare Verheißung. Übrigens, wer überwindet, das haben wir in jedem Sendschreiben gefunden. Und das bedeutet ja normalerweise in den früheren Sendschreiben, dass diejenigen, die diese Missstände, die im Sendschreiben angesprochen werden, überwinden. Das sind die Überwinder. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit Philadelphia. Hier wird kein einziger Missstand genannt. Ja, was heißt denn das, wer überwindet? Was müssen denn die überwinden von Philadelphia? Wenn der Herr so seine Freude ausdrückt, mein Wort bewahrt, mein Name nicht verleugnet, das Wort meines Ausharrens, die Wahrheit der Wiederkunft Christi festgehalten, dich darauf gefreut, damit gelebt. Ja, und jetzt, was heißt denn überwinden? Wie? Ja, natürlich, es kommt auf das heraus, aber ich meine jetzt gerade im Zusammenhang mit Philadelphia, es wird ja gar nichts Negatives gesagt. Was muss denn da überwunden werden? Aber man kann es so sagen, also was Sie gesagt haben, stimmt natürlich 100%, aber jetzt ganz direkt auf Philadelphia, auf das Endschreiben bezogen, überwinden bedeutet, dass man daran festhält und das nicht aufgibt, was hier beschrieben wird. Überwinden heißt dranbleiben und das nicht aufgeben. Und jetzt kommt eben die Verheißung, ich werde ihn zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Wer könnte mir damals als Kind es helfen, dass ich mich trotzdem über diese Aussage freuen konnte? Ja, also irgendein Gebäude im Himmel und dann bin ich eine Stütze. Jetzt für alle Ewigkeit und werden nie mehr mich bewegen können. Immer am gleichen Ort. Oder wie? Das ist schon mal ein wichtiges Schlüsselwort, das mit der Stütze.
Ich dachte, eine Säule ist was Zuverlässiges. Die steht und hält.
Jawohl. Eben eine Stütze, aber zuverlässig, sie hält.
Ein tragendes Element.
Ein tragendes Element. Jetzt ist es so, eben, wir müssen zuerst erklären, was mit dem Tempel gemeint ist. Natürlich gibt es einen Tempel im Himmel. So wie es als Abbild auf Erden einen Tempel gab, zuerst die Stiftshütte, dann der erste, der zweite Tempel und bald der dritte in Jerusalem. Aber es ist eben so, dass die Gemeinde auch beschrieben wird als Tempel. 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Paulus zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da spricht er die Korinther an, die Gläubigen zusammen als Gemeinde. Ihr seid Gottes Tempel. Also, wer überwindet, soll aber in diesem Tempel eine Säule sein. Das heißt, jemand, auf den ist Verlass. Und jetzt kommen all diese Erklärungen. Stütze wurde gesagt, die eine Stütze ist. Ich weiß, es gibt Gläubige, die müssen gestützt werden. Aber der ist eine Stütze. Und dann wurde auch gesagt, zuverlässig. Und was wurde noch gesagt?
Tragendes Element.
Tragendes Element. Und sehen wir, in Philadelphia sehen wir Gläubige, die lieben das Wort Gottes. Und lieben den Herrn, seinen Namen. Und warten auf sein Kommen. Das sind also Gläubige, an denen man sich orientieren konnte. Die nicht mal das sagen und dann nach 2 Jahren sagen sie, ja, ich habe jetzt eine ganz neue Theorie. Und da kommt man durcheinander. Das ist dann nicht mehr Stützen. Und das haben wir erlebt. Also Leute, auf die war wirklich Verlass, so eine Erkenntnis. Und dann plötzlich haben die begonnen, ganz komische Sachen zu erzählen. Schlimm. Und das ist dann eben nicht mehr eine Stütze. Also so, dass man wirklich eine Unterstützung ist und eben Sicherheit und Gewissheit vermittelt, auch in der Verkündigung. Es gibt Leute, die können predigen und dann sind die Leute nachher noch unsicherer als vorher. Und das darf es nicht sein. Und da wird also gesagt, eben gerade die den Zustand von Philadelphia bewahren, dann sagt der Herr, und den Überwinder mache ich zu einer Säule. Das soll einer sein, der stützt, trägt, Sicherheit vermittelt, Festigkeit gibt dem ganzen Bau. Und dann schön, da werden Inschriften angebracht, nämlich erste Inschrift.
Den Namen meines Gottes.
Jawohl, und was ist, welcher Name ist das? Jawohl, aber noch intimer. Aber, ja. Jetzt hätte ich erwartet, dass jemand sagt Vater. Gott, der Vater, das ist der Name meines Gottes. Wenn der Herr Jesus das sagt, dann spricht er nicht von sich, sondern spricht er jetzt eben vom Vater. Und, aber noch intimer, aber. Das ist ja dieser Name, den der Herr Jesus benutzt hat, wenn er mit dem Vater gesprochen hat. In Markus 14 im Garten Gethsemane. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Aber ist noch intimer als Vater. Es ist zwar einfach die aramäische Form für Av, Vater, aber die hat eben, bedeutungsgemäß ist das, drückt das aus, das zärtliche Papa. Und im Neuen Testament wird dann erklärt, in Galater 4 und Römer 8, dass die Gläubigen der Gemeinde Gott auch Abba nennen dürfen, durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, weil in den jüdischen Gebetsbüchern, da wird ja Gott auch Vater genannt, im Sinn von Schöpfer und Urheber des Volkes Israel. Man betet Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber die Rabbiner haben gelehrt, man soll Gott nicht Abba nennen. Das ist zu nahe. Und darum, man kann all die Gebetsbücher, Siddur, Schmakolenu und so weiter, wie sie alle heißen, kann man durchlesen. Man wird nie finden, dass Gott mit Abba angesprochen wird. König der Welt, Melech Haolam, und so weiter, viele schöne Namen, aber nie Abba. Und die Gläubigen dürfen Gott Abba nennen. Weil wir als gläubige Gemeinde eine Beziehung haben, die tiefer und näher ist als alles, was es sonst gibt. Und der Herr sagt also, da werde ich diesen Namen draufschreiben. Abba. Und den Namen der Stadt meines Gottes, was ist das? Das steht ja hier, aber das neue Jerusalem, klar, aber was ist das neue Jerusalem?
Die verherrlichte Gemeinde.
Es ist die Gemeinde, genau. In ihrer herrlichsten, ja, in ihrer herrlichsten Ausprägung. Offenbarung 21 werden wir das neue Jerusalem kennenlernen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem ist die Stadt, die Gott im Himmel gebaut hat. Die Stadt, die Fundamente hat und die schon Abraham erwartet hat. Aber das neue Jerusalem in Offenbarung 21, das ist die Gemeinde. Also den Namen der Gemeinde. Neues Jerusalem. Und dann sagt der Herr, und meinen neuen Namen. Oh, was ist das? Ein neuer Name, den der Herr hat? Wie heißt der?
Wort Gottes,
oder? Das ist aber nicht neu. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Von Ewigkeit ist er das Wort. Aber einen Namen, den er neu bekommen hat, wissen wir noch nicht. Ich weiß es. Philippa. 2, Vers 7. Und dann machen wir gerade Pause. In Philipper 2, Vers 5 und folgende werden die sieben Stufen der Erniedrigung des Herrn Jesus als ewiger Gott beschrieben bis zum Tod, Nummer 6, und bis zum Tod am Kreuz, Nummer 7. Und dann heißt es, dass Gott darauf reagiert hat. Wer liest Verse 10 und 11? Philipper 2, Verse 10 und 11.
Damit in dem Namen Jesu.
9 natürlich schon.
Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen
jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Jawohl. Also, was ist dieser neue Name, den er bekommen hat? Jetzt als Mensch.
Jesus Christus.
Aber so hieß er schon vorher.
Ja.
Nicht wahr? Als Mensch, am achten Tag bei der Beschneidung, wurde ihm der Name Jesus gegeben. Und Christus hieß er auch schon von Ewigkeit her. Darum sagt ja auch der Engel in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, euch ist heute ein Retter geboren in Davids Stadt, welcher ist Christus, der Herr, und dort ist, mit der Herr ist gemeint Jahwe. Ja? Christus, hat er nicht erst seit der Taufe und wo der Heilige Geist auf ihn gekommen war, er gesalbt wurde. Gibt es solche, die sagen, da ist er zum Christus geworden? Nein! Welcher ist Christus? Und im Alten Testament wird er bereits in seiner Existenz, vor seinem Kommen, wird er schon Messias genannt, in 1. Samuel. Also, es muss noch ein anderer Name sein.
Kannst du Herr sein?
Herr. Ja, er hat diesen Titel Herr bekommen, Kyrios, als Mensch. Als Gott hat er das von Ewigkeit her. Aber als Mensch hat er, also in den Himmel gekommen ist, sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, hat Gott ihm diesen Namen, diesen Titel Herr gegeben. Und darum, in den Evangelien wird er meistens genannt Jesus. Jesus. Und dann ab der Apostelgeschichte und in den Briefen, also mit der Auferstehung, Himmelfahrt und dem Sitzen zur Rechten Gottes, dann kommt es dauernd. Herr Jesus. Ganz verbannt, aber Apostelgeschichte 1 und so weiter. Herr Jesus. Also er hat diesen Titel bekommen, auf das in dem Namen Jesus, eben jetzt, das war, denn diesen Namen hatte er schon, der war nicht neu, aber jetzt verbunden mit dem Titel Herr. Und darum heißt es, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr, Kyrios ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und darum ist es wichtig, dass wir als Gläubige nicht einfach dauernd über Jesus sprechen, sondern als Bekenntnis gewissermaßen Herr Jesus nennen. Und das ist sein neuer Name, Herr, verbunden mit seinem Eigennamen, Herr Jesus. Das wird auch auf diese Säule geschrieben. Gut, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten. Und dann gehen wir zu Laodicea. Es ist ganz interessant zu sehen, dass in verschiedenen Sendschreiben spricht der Herr Jesus über seine Wiederkunft. Schon im Sendschreiben an Pergamus sagt er, 2 Vers 16, liest das jemand?
Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Bundes.
Jawohl, also hier wird davon gesagt, dass der Herr kommt als Richter über Pergamus, mit dem Schwert seines Mundes. Das bezieht sich auf Offenbarung 19,11, wo der Herr Jesus aus dem Himmel kommt als Richter der Welt. Und dann heißt es, dass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert kommt. Und er führt Krieg und richtet in Gerechtigkeit. Also das spricht von der Wiederkunft Christi. Dann in Thyatira spricht der Herr auch über seine Wiederkunft. Er spricht nämlich in Vers 28 im Blick auf die Überwinder davon, ich werde ihm den Morgenstern geben. Und der Morgenstern ist das Symbol in 2. Petrus 1 für das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gemeinde. Der Morgenstern in der Nacht geht auf, aber erst später kommt dann die Sonne der Gerechtigkeit. Also der Morgenstern bezieht sich ganz besonders auf die Entrückung der Gemeinde, wird hier auch erwähnt. Und dann bei Sardes spricht der Herr Jesus, wie er kommen wird, 3 Vers 3 in der Mitte. So werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Dass der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, das ist immer wieder in der Bibel der Ausdruck für sein Kommen, überraschend als Richter der Welt. Als böse Überraschung, nicht wahr? Das Kommen des Diebes, niemand weiß, wann er kommt und niemand freut sich. Und so wird der Herr eben kommen wie ein Dieb in der Nacht. Bei Philadelphia haben wir auch gesehen, da spricht der Herr Jesus über sein Kommen zur Entrückung, 3 Vers 11, ich komme bald. Nun, was bedeutet das, wenn man die Sendschreiben in ihrer prophetischen Bedeutung betrachtet? Ich habe gesagt, 7 Abschnitte in der Kirchengeschichte. Aber man muss beachten, dass Pergamus nicht aufgehört hat zu existieren, mit dem, dass dieser Zustand von Thyatira gekommen ist, der die römisch-katholische Kirche darstellt. Und tatsächlich ist es ja so, die römisch-katholische Kirche mit dem Papsttum, die hat nicht die ganze Christenheit beherrschen können. Denn die Kopten in Ägypten und die äthiopische Kirche in Schwarzafrika und die syrisch-orthodoxe und so weiter, die haben sich dem nicht unterworfen. Und so kann man sagen, all diese Kirchen der Antike, die eben nicht den Weg des Papsttums mitgegangen sind, die haben den Charakter, wie er von Pergamus beschrieben wird, bewahrt bis heute. Und auch der Götzendienst, der bei Pergamus erwähnt wird, der ist auch da. Also man muss nur in die Kirche der Kopten gehen, da sieht man genau das Gleiche. Aber sie haben nicht den Papst von Rom. Und so ist es auch mit der äthiopischen Kirche und so weiter. Also die haben diesen Zustand bewahrt, das geht also weiter bis in die Zeit der Wiederkunft Christi. Und dann kam eben die römische Kirche, aber das bleibt auch bis in die Zeit der Wiederkunft Christi. Und dann kam das Zeitalter von Sardes. Aber das hört nicht mal auf, sondern das bleibt bis zur Wiederkunft Christi. Natürlich, die wahren Gläubigen, die Wiedergeborenen aus Sardes, beziehungsweise aus der Reformation, die werden entrückt werden. Aber alle anderen, die werden weiterfahren. Auch nach der Entrückung. Bis der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und Philadelphia, eben auch bis zur Entrückung. Und das hilft nun jetzt zu verstehen, was ist Laodicea. Laodicea ist zum Beispiel nicht einfach, kann man sagen, die abgefallene Christenheit der Reformation. Nein, das haben wir in Sardes schon dargestellt. Aber merken wir, tendenziell kommt immer das Neue aus dem Vorhergehenden heraus. Aus dem, was Pergamus darstellt, eben die Kirche, die Staat und Kirche zusammen verschmolzen hat, das finden wir in Pergamus. Und daraus heraus kam das Papsttum. Und die Reformation kam hauptsächlich aus der katholischen Kirche heraus. Natürlich gibt es auch Kopten. Und so weiter aber hauptsächlich daraus. Und die Bewegung der Freikirchen, die eben die Bruderliebe neu entdeckt haben und auch das ganze Wort Gottes, Philadelphia, das kam hauptsächlich aus dem, was eben die Reformation vorbereitet hat, heraus. Natürlich auch aus Thyatira, aber das Hauptsächliche da, die Reformation. Ohne die Reformation hätte es die Freikirchen nie gegeben. Das ist die Basis. Und darum kann man als Freikirchler immer den Leuten erklären, wenn sie fragen, was glaubt ihr eigentlich? Wir glauben genau das, was die Reformatoren gelehrt haben. Allein das Wort Gottes, nur Jesus Christus, allein durch Glauben werden wir gerettet und so weiter. Diese reformatorischen Grundsätze, das hat das überhaupt möglich gemacht. Und die Reformatoren haben ja auch erklärt, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Das war ihr Anliegen. Und man kann sagen, die ganze Entstehung der Freikirchen im 18. und 19. Jahrhundert war eine Fortsetzung dieses Prozesses der Reformation. Noch mehr zum Wort zurück und das Wort ganz allein. Und jetzt, was ist Laodicea? Woher kommt das? Ja, das ist der Name, kommen wir noch drauf zurück. Aber woher kommt das jetzt kirchengeschichtlich heraus? Ganz speziell eben aus? Aus den Freikirchen. Ja, natürlich auch zum Teil aus Sardes, zum Teil aus Thyatira, aber das ganz Wesentliche ist eben, man kann sagen, dass das, was Philadelphia nicht bewahrt hat, das wird zu Laodicea. Also da haben wir in Laodicea eigentlich den Niedergang der Freikirchen ganz am Ende. Und dann kommt kein achtes Sendschreiben mehr. Dann sehen wir, Johannes geht in den Himmel, wird entrückt und dann kommen die apokalyptischen Gerichte über die Welt. Also das ist nun eben die nächste Phase. Und das geht wirklich ans Lebendige. Jetzt, Jerry, du hast schon gesagt, was bedeutet Laodicea auf Deutsch? Die Volksgerechte. Laos heißt Volk und Dikea, das ist Gerechtigkeit. Die Volksgerechte, die ist also die das Maß der Gerechtigkeit an der Masse abliest. Wer ist der Maßstab, nicht wahr? Die alten Griechen haben gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ein Übersatz, nicht wahr? Damit wird der Sünder zum Maßstab erhoben. Aber wenn man verstehen würde, einen besonderen Sinn, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Mensch Jesus Christus. Der Einzige, der wirklich Mensch geworden ist und gewesen ist und ist, so wie Gott das will, das ist der Herr Jesus. Dann in dem Sinn, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und tatsächlich, wir Menschen werden einmal alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und der Herr Jesus sagt auch in Johannes 5, dass der Vater dem Sohn des Menschen das ganze Gericht übergeben hat. Es ist ganz wichtig, dass das Endgericht über alle Menschen, das wird der Herr Jesus ausüben, und zwar als Mensch. Und der Maßstab wird sein Leben auf der Erde sein. Wenn einer sagt, ja, schon, wenn Christus die Kraft haben, Kreuzzug. Der Maßstab wird das Leben des Herrn Jesus sein. Aber eben, jetzt Laodicea, das ist also das Maß für richtig und falsch, das ist die Masse. Das ist übrigens das große Dilemma und Problem der Demokratie. Ja? Was ist gerecht? Ich habe das mal ganz krass erlebt. Ich bin an ein Podiumsgespräch gegangen über Abtreibung. Und da hat ein Philosoph, ein Professor Uni Zürich gesagt, wir haben uns entschieden für die Moderne. Und die Moderne bedeutet, dass es keine Wahrheit gibt. Das heißt, Wahrheit ist das, was mehr als 50% will. Und wenn eben mehr als 50% entscheidet, es ist richtig, wenn abgetrieben wird, dann gilt das. Wenn Sie etwas anderes wollen, dann müssen Sie einfach schauen, dass Sie mehr als 50% zusammenkriegen. Das ist der Preis der Moderne, dass es keinen absoluten Maßstab mehr gibt. Richtig ist das, was die Mehrheit als richtig anschaut. Gut, und jetzt geht es aber hier um eine Gemeinde. Laodicea. Und das ist genau das Problem jetzt der Freikirchen in der heutigen Zeit. Und zwar in den vergangenen Jahrzehnten haben einflussreiche Köpfe sich Strategien überlegt über die Entwicklung der Evangelikalen für die Zukunft. Und eine Überlegung war, die ganze Gesellschaft hat sich total verändert. Und wenn wir als Evangelikale noch relevant sein wollen, müssen wir genau schauen, was Harry Normalverbraucher eben, was er liebt, was er, ja, was für ihn vertraut ist. Nur so können wir ihn überhaupt noch erreichen. Also da wurde gewissermaßen so argumentiert. Stellt man sich vor, jetzt will man also kirchenferne Leute und das Wort Gottes holen. Also man lädt die ein, Harry Normalverbraucher, geht in einen Gottesdienst auf Besuch. Was macht er unterwegs? Stellt er das Radio an. Und was hört Harry Normalverbraucher? Nicht ein Beethoven-Violinkonzert, sondern er hört seine Rock- und Popmusik an. Jetzt stellt man sich vor, jetzt kommt er in die Kirche und jetzt singen wir vierstimmige Choräle aus der Zeit von Beethoven und davor. Das geht nicht. Harry Normalverbraucher versteht das nicht. Also wir müssen die Musik ändern. Wir müssen die Musik singen und spielen, die Harry Normalverbraucher auch gerne hört. Und dann fühlt er sich eben wohl im Gottesdienst. Das heißt, wir müssen uns dieser Gesellschaft anpassen, sonst werden wir nicht mehr relevant. Das ist die Volksgerechte. Und durch dieses Konzept, das ja weltweit ganz strategisch geplant, verbreitet worden ist, sind viele Gemeinden zerbrochen. Und oft sind es gerade die Generationen, die auseinandergebrochen sind, dabei. Und ich habe jetzt nur ein Beispiel angeführt, das war jetzt das Beispiel der Musik, aber das wurde ausgeweitet auf alle möglichen Bereiche. Und was hat man damit gebracht? Nicht eine Erweckung, sondern man hat eine noch verstärkte, die Anpassung war sowieso da, noch mehr verstärkte Anpassung der Gläubigen an die Welt damit provoziert. Und darum ist es interessant, eben wie der Herr Jesus sich vorstellt, liest jemand nochmals Vers 8. Ja.
Ich kenne deine Werke.
Nein, 3 Vers. Oh.
Ist 3 Vers 8. Du meinst 14.
Ja, ich habe natürlich eine Bibel, die ziemlich zerrissen ist und darum sehe ich die Bibelverse von der Seite hinten. Ja, aber da habe ich mir bereits ausgeholfen. Und ja, ich meine natürlich Vers 14. Klar. Jawohl. Jetzt ist doch interessant, mit dieser Anpassung sehen wir auch die Entwicklung, dass eben das Erlebnis in den Vordergrund gerückt wird und nicht mehr das Wort. Also der Gottesdienst muss auch ein Erlebnis werden, wenn Harry Normalverbraucher auf Besuch kommt. Ja, ich meine, was ist er sich gewohnt vom Fernsehen her? Professionelle Shows. Und das geht tack, tack, auf die Sekunde genau. Kommt der richtige Einsatz, der richtige Scheinwerfer, alles funktioniert. Und jetzt kann man doch nicht plötzlich so unprofessionell auftreten. Also das muss auch, die Regie muss voll stimmen. Und das Ganze muss ein Erlebnis werden. Ja, der Harry Normalverbraucher ist sich ja gewohnt. Er geht nicht mehr einfach so einkaufen. Das ist langweilig. Es gibt einen Erlebniseinkauf. Ja? Im Shoppingcenter. Und so müssen wir uns eben auch relevant dieser Gesellschaft anpassen. Wir benutzen das, um diese Menschen zu gewinnen. Aber dadurch wurde das Wort Gottes immer mehr in den Hintergrund gerückt. Man hat gesagt, die Predigten sind zu lang. Man kann nicht eine Stunde predigen. Harry Normalverbraucher wird das nie anhören. Also eine Predigt dauert eine Viertelstunde. Da kann man schon recht viele Inputs reinbringen. Und das Wort geht in den Hintergrund, aber noch viel schlimmer. Wir sehen hier jetzt Bewegungen, die aufkommen, wo auch gesagt wird, dass die Bibel sowieso nicht vollkommen ist. Gottes Wort. Sondern sie enthält Gottes Wort. Und Mike Bickle, zwischendurch erwähne ich mal einen Namen von ganz einflussreichen Leuten. Und wenn man den Namen noch nie gehört hat, der Mann hat enormen Einfluss, nicht nur in Amerika, sondern das strahlt rüber bis hierher. Er hat gesagt, Menschen, die für ein orthodoxes Bibelverständnis eingetreten sind, haben Jesus Christus gekreuzigt. Damit will er sagen, das ist das Problem, eben diese Leute, die so orthodox, rechtgläubig, biblisch rechtgläubig sein wollen, und die sehen nicht, es waren genau die Pharisäer, die Jesus Christus verworfen haben. Und damit suggeriert er, ja, eben die, die immer genau wissen wollen, was sagt jetzt die Bibel zu das, und das stimmt nicht, weil hier steht das anders, die sind ein Problem. Also, es ist natürlich völlig, völlig verführerisch, das so zu sagen, denn der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern, können wir das kurz mal aufschlagen, in Johannes 5, ja, genau. Johannes 5, 39. Ja. Gerne. Lies mal vor.
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen.
Nur weiter. Also, hat der Herr die Pharisäer hingestellt als solche, die rechtgläubig die Bibel gelesen haben? Nein. Er sagt, ihr glaubt nicht mal richtig, was Mose geschrieben hat. Denn wenn ihr das glauben würdet, was er geschrieben hat, dann würdet ihr mir glauben. Weil zwischen mir und dem Gesetz Mose eine völlige Übereinstimmung ist. Kein Widerspruch. Und er sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, Matthäus 15, da macht der Herr klar, dass die Pharisäer ein ganzes System von Auslegungsgesetzen aufgebaut haben, die der Bibel widersprechen. Also überhaupt nicht Bibeltreue. Und darum ist natürlich ein solcher Satz, es waren rechtgläubige, bibelgläubige Menschen, die Jesus Christus gekreuzigt haben. Das ist völlig irreführend. Es waren gerade Menschen, die eben nicht wirklich geglaubt haben, was schon im Alten Testament geschrieben war und ganz klar auf Jesus Christus hinwies. Und bibeltreu zu sein bedeutet, den Herrn Jesus zu lieben und mit ihm eine tägliche, lebendige Beziehung zu pflegen und sich seinem Wort zu beugen. Ja, und darum ist auch typisch evangelikal geworden, neo-evangelikal sagt man, das ist eben die Neuentwicklung der Evangelikalen, dass man sagt, und so lernen wir das in vielen Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten. Zu dieser Stelle, sagt der Dozent, gibt es 6 verschiedene Auslegungsansätze. Und zwar, er weiß alles auswendig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und er sagt, die Auslegung 2 überzeugt mich nicht ganz, aber ich könnte ganz gut damit leben, aber ich neige eher zu 5 oder 6 hin. Und am Schluss, der Bibelschüler fragt sich, was steht jetzt wirklich in der Bibel? Er kriegt die Antwort nicht. Und dadurch entsteht das, was ich auch schon genannt habe, ein evangelikaler Agnostizismus. Keine Angst vor diesen Wörtern, ich erkläre alles. Nicht wahr? Wir nennen doch Leute, die sagen, ich bin nicht ein Atheist, ich bin ein Agnostiker. Das heißt, aus meiner Sicht kann man nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Ja, und er ist sogar ein bisschen stolz auf seine Unwissenheit. Ja, das ist so das abgeklärte Intellektuelle. Da weiß man eben nicht. Aber man weiß, dass man eben nicht weiß. Ja? Das ist Agnostizismus. Und evangelikaler Agnostizismus bedeutet, eigentlich kann man gar nicht wirklich wissen, was jetzt dieser Bibelabschnitt sagt. Es gibt ja 6 verschiedene Auslegungen. Ich neige zwar Auslegung 2 zu, aber ich könnte auch mit 5 und 6 leben. Man weiß gar nicht. Und selbst wenn einer noch bekennt, ja, die Bibel ist 100% Gottes Wort, aber in der Praxis wird es doch oft verleugnet, indem man sagt, ja, das kann man ja nicht so wissen. Und wenn jetzt einer darauf besteht, das ist so, na, das sind jetzt eben wirklich, das sind jetzt eben richtige Fundamentalisten. Mit denen hat man ein Problem. Ja, und jetzt ist es interessant, wie der Herr sich da bei Laodicea vorstellt. Was ist der erste Name, den er nennt von sich selbst?
Amen.
Der Amen. Was heißt Amen? So sei es oder so ist es. Ja, weil Amen heißt einfach wahrlich. Ich war oft in den Evangelien, sagt der Herr Jesus bei ganz wichtigen Dingen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und was ist das? Amen, Amen, Lego Hymen. So steht es im Grundtext. Amen, Amen. Wirklich. Und das sagt der Herr bei ganz besonders wichtigen Aussagen. Wir finden das 25 Mal im Johannesevangelium. Also 50 Mal kommt dann das Wort vor. Amen. 25 mal 2. Amen, Amen, ich sage euch. Und der Herr Jesus nennt sich der Amen. Wahrlich. So ist es. Nicht wahr, wenn wir beim Beten als Zuhörer nachher bekräftigen mit Amen, dann hat es den Sinn als eines Wunsches. Und dann kann man das am besten übersetzen mit so sei es. Ja? Aber das Wort eigentlich Amen ist die Bestätigung, so ist es. Gott hat in 5. Mose 27 Dinge gesagt als Gesetzesgrundsätze und dann steht immer, und das ganze Volk sage Amen. Und das bedeutet, so ist es. Der Herr stellt sich vor und dieses sagt der Amen. Merkt man den Kontrast? Ja, man kann nicht sagen, dass das ist so. Das, man muss höchstens sagen, dass das könnte so sein, aber der Herr sagt, so ist es. Und wenn wir uns überlegen, das Wort Gottes hat ja in sich nicht 3 verschiedene Bedeutungen, die sich widersprechen, sondern jeder Text will etwas sagen. Nicht 2 Dinge, die sich widersprechen. Also es gibt nur eine richtige Auslegung. Und damit behauptet ja niemand, er wisse alles. Also wieder etwas anderes. Aber dass wir davon ausgehen, da steht nur etwas und nicht 3 oder bis 6 verschiedene sich widersprechende Dinge. Und zweitens ist es wichtig, dass wir festhalten, auch wenn wir nicht alles wissen und verstehen, aber man kann alles. Der Mensch kann erfahren, was das bedeutet hier. Also wenn wir sagen würden, ja, man kann sowieso nie ganz sicher sein, dann würden wir sagen, dass Gott also nicht in der Lage ist, uns zu sagen, was er mit seinem Wort gesagt hat. Ja, warum hat er uns dann eine Bibel gegeben, wenn man dann sowieso nicht weiß, was damit gemeint ist? Gott hat uns die Bibel gegeben, dass wir es verstehen. Und wenn einer sagt, ich verstehe das nicht, dann soll er das sagen. Aber er soll nicht sagen, das versteht man nicht. Denn vielleicht der Bruder X in Thailand hat das verstanden. Ja, aber der Bruder Y in der Schweiz hat das nicht verstanden. Und es könnte ja auch in einem anderen Land sein, könnte ja auch in Amerika einer sein, der hat das wohl verstanden, aber eben der da in der Schweiz hat das nicht verstanden. Und so nennt sich der Herr Jesus, dieses sagt der Amen. Also die eindeutige Wahrheit vertritt. Und dann der nächste Name, so schön.
Treue und wahrhaftige Zeugen.
Ja. Also der eben bezeugt die Wahrheit Gottes, und zwar treu, zuverlässig, glaubwürdig. Und wahr. Darum der treue und wahrhaftige Zeuge. Bei jedem Sendschreiben stellt sich der Herr ja anders vor. Aber jedes Mal hat die Art und Weise, wie er sich vorstellt, hat das einen besonderen Bezug zum Inhalt. Zum Beispiel bei Smyrna, wo es um Verfolgung ging, bis zum Tod, sagt der Herr. Liest das jemand? 2 Vers 8.
Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde.
Ja. Also er stellt sich vor als der, der selber gestorben ist. Als Märtyrer, als Blutzeuge. Und so hat jedes Mal eben das einen ganz besonderen Bezug zu dem, was nachher gezeigt wird. Und dann, ja, jetzt haben wir jetzt wenig Zeit, um das Endschreiben heute abzuschließen. Aber wir wollen doch noch etwas auf den Punkt bringen. Zum Schluss, was macht der Herr für einen Vorwurf als erstes gegenüber Laodicea? Ja, also die beste Übersetzung ist, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. So ist am besten übersetzt. Ja, also, was ist das für ein Ausspruch? Was verstehen wir darum? Warum soll das gut sein, entweder lieber kalt oder heiß, aber nur nicht lau? Aha. Also entweder ganz falsch oder dann ganz richtig, aber nicht zu halb.
Aber nicht so zwischendrin.
Ja.
Kaltgeschnitzlich und warm, vom heiß geschnitzlich. Aber so das Laue, da kann eigentlich kein...
Ein lauer Kaffee, grässlich. Ja, wenn schon richtig kalten Kaffee mit Eis drin oder dann richtig heiß, ja. Aber etwas, was stimmt. Der Hintergrund hilft. Laodicea war eine Stadt, die... war seltsam gebaut. Normalerweise gründet man ja Siedlungen da, wo es Wasser gibt. Und das war gerade das Problem, dort in Laodicea keine Quelle. Aber man hat Quellen in der Nähe. Und zwar eine frische, kalte Quelle, ziemlich weit weg, und eine heiße Quelle, ziemlich weit weg. Und dann hat man römische Aquädukte gebaut, und die haben das kalte Wasser nach Laodicea gebracht und auch das heiße Wasser. Aber angekommen in Laodicea war das kalte Wasser eben nicht mehr kalt, sondern lau. Hat sich aufgewärmt auf dem Weg. Und das heiße Wasser hat sich nicht aufgewärmt, sondern etwas abgekühlt und kam lau an. Also es war genau so in Laodicea, wie man es sich nicht wünschen würde. Eben kalt aus dem Wasserhahn, wunderbar. Ist nützlich, erfrischend, heiß aus dem Wasserhahn. Das ist ja fantastisch, nicht wahr? Nicht für alle Zwecke, aber für gewisse Zwecke. Also beides ist, wie Manuele gesagt hat, nützlich, erfrischend und hilfreich, kalt und heiß. Und der Herr sagt, du bist lau. Eben so ein Zwischendurch, das keine Eindeutigkeit hat, Und damit bist du nicht hilfreich. Die Gläubigen wissen dann doch nicht, was jetzt wirklich gilt und was wahr ist. Und die Aussage des Herrn ist sehr hart. Er ist bereit, auszuspeien. Eben dieses unangenehme Lau. Nun haben wir schon gemerkt, beim Lesen des Endschreiben, wie viele Bezüge zum Tempel gemacht werden. Die sieben Gemeinden werden ja schon in Kapitel 1 verglichen mit sieben goldenen Leuchtern. Das siebenarmige Leuchter war immer Heiligen, ja? Und wir haben ganz verschiedene Anspielungen auf Priesterdienst. Wir haben gelesen von den weißen Gewändern, mit denen man bekleidet wird, Priestergewänder. Es gibt ganz viele Anspielungen auf den Tempeldienst und das ist auch eine Anspielung. Im Tempel zu Jerusalem war es nämlich so, es war ausdrücklich verboten, man durfte nicht ausspeien. Wenn man als Besucher kam, auf den Tempelplatz. Es gab ganz klare Vorschriften. Man durfte zum Beispiel kein Geld im Gürtel haben, so wie der Herr Jesus die Jünger ausschickt, ohne Geld im Gürtel. Man durfte keinen Wanderstab haben, so wie der Herr auch die Jünger ausschickt, ohne, nämlich keinen Stab. Und er sagt, geht... was er beschreibt, entspricht genauso, wie man sich auf dem Tempelplatz verhalten musste. Und eben auf dem Tempelplatz war auch vorgeschrieben, man darf nicht spucken. Und jetzt sagt der Herr Jesus, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien. Das, also wenn man irgendetwas hat im Mund, mal auf dem Tempelplatz, was muss man machen? Raus aus dem heiligen Bereich und dann dort konnte man ausspeien. Und der Herr sagt, Laodicea, ein goldener Leuchter, nicht wahr? Der göttliches Licht verbreiten soll, Klarheit weitergeben sollte in dieser dunklen Welt, hat nicht mehr den Charakter des Heiligen, des Tempels. Ich werde dich ausspeien. Ein so hartes Wort, nicht wahr? Und da fahren wir dann nächstes Mal weiter. Der Herr macht noch mehr Anspielungen auf Laodicea. Laodicea war bekannt für sein Bankenwesen. Ein Reichtum. Und da sagt sie, ich bin reich und bin reich geworden, bedarf nichts. Und darum, als Laodicea durch ein Erdbeben erschüttert wurde im ersten Jahrhundert, da wollte Rom Finanzhilfe geben zum Wiederaufbau, ja, so wie das heute geht. Und was haben die Laodicea gesagt? Brauchen wir nicht, wir haben selber Geld. Also die waren schon recht stolz auf ihren Reichtum. Und dann sagt der Herr, du bist elend, blind, kaufe von mir Augensalbe. Laodicea war genau bekannt für Augensalbe. Das war die Stadt für Augensalbe. Genau darauf spielt der Herr an. Und dann sagt der Herr, du bist nackt, jämmerlich, blind und bloß. Ich rate dir an, von mir Kleider zu kaufen, weiße Gewänder. War auch eine Anspielung, denn Laodicea war bekannt für seine Textilindustrie. Aber besonders eben schwarze Wolle, denn die schwarzen Schafe von Laodicea, die waren berühmt. Und der Herr sagt, ich werde dir weiße Kleider geben. Also, das nur so vorab und dann fahren wir da nächstes Mal weiter und dann voll nach Kapitel 4 und in die apokalyptischen Gerichte. Wir wollen noch zusammen beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns Licht gibt und Orientierung in einer orientierungslosen Zeit. Aber wir sind so froh, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben, welches unsere Gefahren sind. Und wir bitten dich für uns alle, dass du uns bewahrst, dass wir nicht mitgerissen werden durch den Irrwahn der Sittenlosen und so aus unserer eigenen Festigkeit fallen. Sondern Herr Jesus, hilf uns, dass wir täglich in der Erkenntnis von dir, dem Herrn und Heiland, wachsen und mit dir fest verbunden sind, sodass wir da in diesen Strudel nicht hineingezogen werden. Und hilf uns, dass wir doch klare Zeugen sein dürfen, die ein eindeutiges Zeugnis weitergeben, das anderen Menschen hilft, sich zu orientieren und dich zu finden. Hilf uns, dass wir nahe bei dir bleiben, bei deinem Wort, so wie du gesagt hast, halte fest, was du hast. Und dass wir so alle Überwinder sein dürfen. Und wir freuen uns, dass du bald kommst und sagen, komm, Herr Jesus. Amen.